Die Beratungen des Papstes mit den Kurienchefs über einen Teilaspekt des Zölibats am Vormittag, sie haben rund 2 Stunden gedauert. Dieser Gipfel im Vatikan ist unser Ausgangspunkt, sagen wir es gleich vorab. Es ist nicht der ganze Pflichtzölibat, der da im Vatikan auf dem Prüfstand war. Es ging auch nicht um die sogenannten Viri Probati. Es geht um Priester, die aufgeben und nach ein paar Jahren doch wieder in ihr Priesteramt zurückkehren wollen. Wie groß ist das Phänomen überhaupt? Frage an den Wiener Pastoraltheologen Paul-Michael Zulehner.
Naja, also zunächst ist ja jeder Einzelfall kostbar. Nicht? Weil ich glaube, es handelt sich um einmalige Biografien, die zu schätzen und zu stützen sind. Ich denke aber, wenn ich so diese Organisationen anschaue, die es bei uns gibt, und wenn ich Priester ohne Amt treffe und deren Vereinigungen, dass durchaus mehr Bereitschaft da wäre.
Von 30.000 Priestern, die um Entpflichtung von ihrem Dienst gebeten haben, weil sie heiraten wollten, suchte nach Jahren jeder Dritte um die Rückkehr ins Priesteramt an. Das sind nach Angaben der katholischen Zeitung La Croix offizielle Zahlen aus den Jahren 1970 bis 1995. Warum kann denn da die Kirche nicht einfach sagen, liebe Priester, kommt zurück? Der Zölibat ist doch kein Dogma, sondern in Anführungszeichen nur eine disziplinarische Vorschrift. Das bestätigt uns kein Geringerer als der heutige Papst Benedikt. Er sagte vor 10 Jahren als Kardinal Ratzinger im Gesprächsbuch Salz der Erde über den Zölibat:
Ja, ein Dogma ist es sicher nicht. Es ist eine Lebensgewohnheit, die sich aus guten biblischen Gründen in der Kirche sehr früh herausgebildet hat. Also neuere Untersuchungen von Kardinal Stickler oder von einem gewissen Cocchini zeigen, dass es doch viel weiter zurückgeht, als die gewöhnlich bekannten Rechtsquellen sehen lassen. Also wirklich bis ins 2. Jahrhundert rückführbar ist. Und auch im Osten zunächst viel weiter verbreitet war, als wir heute sehen. Es ist kein Dogma, es ist eine Lebensform, die in der Kirche gewachsen ist und die natürlich immer die Gefahr des Absturzes mit sich bringt. Wenn man so hoch einsetzt, gibt es Abstürze.
Der Zölibat geht weit zurück in die frühe Kirche, sagt Kardinal Ratzinger, und das bekräftigt auch der römische Professor und Priester Stefan Heid, Autor eines Buches zum Thema.
Der Zölibat hat sicherlich seinen Ursprung in der frühen Kirche. Wenn man sich bewusst macht, dass Zölibat als Ehelosigkeit zu eng gegriffen ist in der Definition. Das war auch oft Ursprung von Missverständnissen, dass man immer nur gefragt hat, die Ehelosigkeit, der Zölibat, wann fängt der an? Aber die Enthaltsamkeit, also eine Zölibatsverpflichtung im umfassenden Sinne, die gab es schon relativ früh. Das ist zumindest meine Auffassung. In anderen Worten, die Priester waren zum Teil verheiratet, aber sie mussten mit Übereinstimmung auch ihrer Ehefrau enthaltsam leben. Das heißt, sie durften Priester werden, auch wenn sie verheiratet waren, auch Diakone, aber beide mussten erklären und damit einverstanden sein, dass sie ihr Eheleben nun enthaltsam führen.
Natürlich gab es in den ersten Jahrhunderten des Christentums eine Debatte zum Zölibat, aber nicht in der Hinsicht, dass es völliges Unverständnis dafür gegeben hätte. Eher im Gegenteil, dass ein geistlicher Zölibatär lebte, das wurde eigentlich vorausgesetzt.
Von einem Chirurgen erwartet man, dass er eine ruhige Hand hat. Und von einem Priester erwartete man in der frühen Kirche, in den ersten Jahrhunderten, im Mittelalter, ganz selbstverständlich, dass er enthaltsam lebt.
Unsere erste Erkenntnis: Ja, der Zölibat ist kein Dogma, sondern nur eine, wie Ratzinger Benedikt meint, Lebensgewohnheit, aber eine, die ihre Wurzeln in der frühesten Zeit des Christentums hat. Oft wird nun auf die Praxis der orthodoxen Kirchen verwiesen, in denen es verheiratete Priester gibt. Das stimmt schon, sagt Professor Heid dazu.
Aber das, was frühkirchlich zutiefst verankert ist, nämlich die Enthaltsamkeit auch der verheirateten Geistlichen, ist auch in der Ostkirche selbstverständlich, wurde aber in einem bestimmten Zeitpunkt im 7. Jahrhundert eingeschränkt. Das heißt, zunächst einmal ist zwischen der West- und Ostkirche, zwischen Lateinern und Byzantinern, also Katholiken und Orthodoxen, ein Grundkonsens über die Enthaltsamkeitspflicht der Geistlichen. Da gibt es gar keine Diskussion.
Den Wert des Zölibats sieht Professor Heid nun so.
Das hat zutiefst damit zu tun, dass man frei wird für Gott. Es ist einfach ein Ausdruck, ein genuiner Ausdruck priesterlicher Spiritualität, dass man sich Gott ganz weiht Und dies auch darin zum Ausdruck bringt, vor allen Dingen, dass man eben frei wird, dass man also innerlich frei wird, dass man in seinen Entscheidungen frei wird und dass man auch für das religiöse Tun, die Feier der Eucharistie, frei wird.
Und auch Professor Zurlehner unterstreicht den Wert der Zölibatspflicht für Priester.
Dass das eine disziplinäre Klarheit in der Kirche war, seit dem Jahrtausend ungefähr, diese ehelose Lebensform als Zulassungsbedingung zu definieren, das hat der Kirche auch sehr viele Vorteile und hervorragende Persönlichkeiten gebracht, die unglaublich viel Lebensenergie und Eros in den pastoralen Dienst investieren konnten. Das ist überhaupt keine Frage.
Und trotzdem, zum ersten Mal überhaupt haben sich immerhin diesen Donnerstag im Vatikan römische Kirchenführer auf höchstem Niveau den Kopf über den Zölibat zerbrochen. Wir haben bisher herausgestellt, welchen Wert der Zölibat in der Kirche hat. Auf diesem Hintergrund jetzt also die Frage, kann man davon einfach absehen, wenn ausgeschiedene Priester, die wegen des Zölibats gegangen sind, jetzt reumütig zum Altar zurückkehren wollen? Professor Zurlehner meint dazu zum einen:
Ich glaube, dass ganz ernst zu nehmen ist die bleibende Berufung dieser Personen, ob sie jetzt weggegangen sind wegen Heirat oder wegen, manchmal auch wegen Glaubens- und Kirchenproblemen. Es ist ja immer diese bleibende Berufung vorhanden. Und die Kirche hat diese Berufung einmal schon angenommen und hat sich dann aber von diesen Personen getrennt, weil eben bestimmte Umstände eingetreten sind, die die Ausübung der Berufung des Priesteramtes dann, des schon auch verliehenen Priesteramtes, nicht möglich machen. Und ich glaube, dass die Kirche mit diesem kostbaren Schatz einer gegebenen Berufung, die auch schon durch die Weihe von der Kirche mal akzeptiert war, sehr behutsam und fürsorglich umgehen soll.
Wenn es hier jetzt also im Vatikan zu einer neuen theologisch begründeten Nachdenklichkeit kommt, dann ist das aus der Sicht des Wiener Pastoralexperten eine sehr gute Sache. Und dann gibt es nach dem theologischen noch einen menschlichen Aspekt.
Das Zweite ist sicher, dass es Menschen sind, die ja, wenn man es einmal so ein bisschen salopp sagen will, zunächst ihr ganzes Leben auf dieses Pferd gesetzt haben. Jetzt sind sie dann abgestiegen oder abgeworfen worden, aber trotzdem ist es noch ihr menschliches Lebenskonzept. Und wir beobachten, dass nach einiger Zeit, oft auch nach längerer Zeit einer Ehe, dann die Normalisierung eintritt und diese Priester merken, dass natürlich es eine massive Konkurrenz gibt zwischen ihrem Traumberuf Priester und der Ehe, die zunächst wesentlich höher gesetzt worden ist und die dem Priesteramt vorgezogen worden war, die aber nun offenbar wieder in Konkurrenz zu treten scheint, auch zum Priesteramt.
Da gäbe es, so glaubt Professor Zurlehner und so erlebt er es immer wieder in der Praxis, eine sehr starke, manchmal sogar krankmachende Sehnsucht. Er kenne viele Priester ohne Amt, die sehr beunruhigt und auch menschlich sehr verletzt seien. Neben der theologischen also die menschliche Seite und Zurlehner macht noch auf einen dritten Aspekt aufmerksam, nämlich auf den pastoralen.
Wir leben in einer Zeit des doch bedrängenden Priestermangels in unseren Breiten und zugleich hat die Kirche hier ein schon geweihtes Potenzial von den vielen Personen abgesehen, die auch durchaus eine Berufung spüren, aber die Kirche aus Zulassungsbedingungen nicht weit, wie Diakone, wie Pastoralreferenten und so in all diesen Berufsgruppen sind latent doch eine Menge von Personen, die Priester werden möchten. Aber jetzt hätte man schon dieses geweihte Potenzial. Und möglicherweise ließe sich im Wechselspiel zwischen Priestermangel in den Gemeinden und diesem vorhandenen Potenzial mit Augenmaß und Klugheit doch eine Lösung finden, die für alle Beteiligten wertvoll wäre.
Priestermangel? Nee, sowas hat es im ersten Jahrhundert der Christenheit nun gar nicht gegeben, sagt dazu Professor Heidt.
Also wenn jemand aus dem Amt entlassen werden musste oder entlassen wurde oder sich selbst verabschiedet hat aus dem Amt, dann hatte man genug Ersatz. Also diese Situation von heute, dass man nun um jeden Priester ringt, das ist eine neuzeitliche Situation, die gab es nicht. In der frühen Kirche haben wir einen Überschuss an Klerikern und im Mittelalter sowieso.
Heute dagegen Mangel und nicht Überschuss. Zurlehner spitzt seinen Gedanken noch etwas zu, spricht von einer richtig gehenden eucharistischen Not der Gemeinden. Diese dürfe die Kirche nicht ruhen lassen.
weil ich nicht der Meinung bin, dass die Kirche gut beraten ist, ihr Innerstes, was auch die letzten Päpste so sehr in die Mitte und in das Zentrum der Kirche gestellt haben, dass die in der Eucharistie die Kirche ja ständig neu geboren wird und sich unentwegt neu erneuert, dass dann nicht diese nötigen Voraussetzungen geschaffen werden, dass es Priesterruf und Reichweite für eucharistiefähige gläubige Gemeinden gibt. Also ich glaube, aus diesem Syndrom von den drei Strömen, das Theologische, das Menschliche und das Pastorale, würde sich doch eine begründete Überlegung lohnen, ob wir nicht da einen Schritt historisch weiterkommen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bleiben wir noch einen Moment bei Zulehners drittem Argument, also dem Priestermangel angesichts der eucharistischen Not der Gemeinden. Müsste die Zölibatspflicht nicht schon deshalb aufgeweicht werden, weil ansonsten die Kirche gar keine Priester mehr bekommt? Auf diese Frage antwortete Kardinal Ratzinger, der heutige Papst, vor 10 Jahren so.
Ich glaube nicht, dass es wirklich stimmig ist, sondern es ist erstens eine Frage natürlich überhaupt der vorhandenen Kinderzahl, nicht wahr? Wenn heute die Durchschnittskinderzahl 1,5 ist, stellt sich die Zahl nach möglichen Priestern schon ganz anders als in Zeiten, in denen große Familien gewesen sind. Von daher einfach ist sozusagen der Vorrat, aus den Berufungen kommen können, schon ganz geändert. Und da sind auch ganz andere Erwartungen der Familien an diese 1,5 Kinder, die sie haben. Nicht? Die sollen dann den Beruf des Vaters entweder fortsetzen oder sollen etwas Besseres werden. Die sollen jedenfalls in die weltlichen Karrieren hineinkommen und der Familie in diesem Sinne Ehre machen. Wir erleben das heute, dass die Haupthindernisse zum Priesterberuf häufig von den Eltern kommen. Die wollen es nicht haben, weil sie von den wenigen Kindern, die sie haben, sich was anderes erwarten. Oh, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Zahl der aktiven Christen viel geringer geworden ist und von daher auch natürlich die Auswahlgruppe kleiner geworden ist, sodass ich sagen würde, relativ zur Kinderzahl und relativ zur Zahl derer, die gläubige Kirchenteilnehmer sind, hat wahrscheinlich der Priesternachwuchs gar nicht nachgelassen. Und insofern muss man auch auf diese Proportion hinschauen und sehen, dass die erste Frage da ist, gibt es Gläubige? Dann kommt erst die zweite Frage, wachsen aus ihnen Priester hervor?
Also das Ergebnis des Gipfels von Papst Benedikt und seinen engsten Mitarbeitern ist in dem Moment, wo ich diese Sendung vorbereite, noch nicht bekannt. Aber man darf doch schon mal fragen, wie könnte denn ein Schritt nach vorne aussehen? Dazu Professor Zulehner.
Der leichteste Fall, aber auch nicht so einfach akzeptiert von den Verbliebenen, ist, wenn also die Partnerin stirbt oder ja, wenn sie stirbt, ist der normalste Fall, dass dann eine Rückkehr wieder ganz leicht bedacht werden kann, weil diese Person ja im Grunde genommen ohne störendes Kriterium ist dann nachher. Viel schwieriger ist es bei denen, die durchaus in der Ehe bleiben wollen, auf welche Art und Weise die Kirche sich hier Gedanken machen könnte, weil sie dann faktisch unter der Hand so etwas wie verheiratete Priester einführen würde, analog zu den evangelischen Pastoren, die auch aus einer anderen Situation, aber schon mit Ehefrau in das Priesteramt hineingehen und hier die anderen, die zurückkehren. Ob die Kirche dazu jetzt schon bereit in der Lage ist und mutig genug ist, das entzieht sich schon wirklich meiner Kenntnis. Manche wünschen sich das so und ich kann aber nicht abschätzen, ob in die Richtung jetzt die Überlegungen gehen werden.
Professor Zulehner betont, der Zölibat ist nicht tabu, man darf über ihn diskutieren und auch beim Papst sieht er dazu viel Offenheit.
Ich habe dieser Tage einen Text von ihm gefunden, wo er eine Vision für die Kirche im Jahre 2000 entwickelt hat, im Bayerischen Rundfunk gesendet, wo er schreibt, dass wir vielleicht in Zukunft in diesen ganz anders gestalteten kleineren Gemeinden überhaupt ehrenamtliche Personen in das Priesteramt bitten wird, vielleicht auch gleich 2 oder 3 aus einer solchen Gemeinde in ein kleines Team-Presbyterium und dass es daneben auch den unverheirateten, ehelosen Priester wie bisher geben wird.
Papst Benedikt sage ja immer wieder, es gebe keinen früheren oder späteren Ratzinger, also seien diese Überlegungen zur Pfarrei der Zukunft eine, wie Zulehner formuliert, Schicht in seiner Geschichte. Das zeige doch, dass Benedikt an diesem Thema großes Interesse habe.
Insofern meine ich, dass es in der Verantwortung des Papstes liegt, der grundsätzlich durchaus das für möglich hält und der die Leiden der Priester aus nächster Nähe unentwegt ja sieht und zu dem Bischöfe kommen und sagen, Heiliger Vater, geht nicht eine Überlegung in dieser Richtung weiter, dass er dann sagt, gut, das nehme wirklich in Angriff und ich würde es ihm zutrauen, dass er auch längerfristig die große Lösung bringt und nicht jetzt vereinzelte, nur ein vereinzelt Priester ohne Amt in das Amt wieder zurückführen wird.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kommt sie also demnächst mal die große Lösung. Im Gesprächsbuch Salz der Erde des Journalisten Peter Seewald meinte Ratzinger auf die Frage, glauben Sie, dass sich Priester vielleicht eines Tages frei zwischen Zölibat oder Nicht-Zölibat werden entscheiden können, meinte er also Folgendes.
Man soll, wo eben kein Dogma ist, nichts für ganz absolut und endgültig erklären. Sicher wird die Kirche die Frage immer wieder stellen müssen, hat es jetzt auch in zwei Synoden getan. Aber ich glaube doch aus der ganzen Geschichte der abendländischen Christenheit heraus und eben aus der inneren Vision, die dem Ganzen zugrunde liegt, sollte die Kirche nicht glauben, dass sie leicht viel gewinnen wird, wenn sie zu dieser Entkoppelung schreitet.
Nachfrage von Peter Seewald. Man kann also sagen, Sie glauben nicht, dass es eines Tages in der katholischen Kirche verheiratete Priester geben wird. Antwort des damaligen Kardinals Ratzinger.
Jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Um jetzt ganz ehrlich zu sein, muss ich sagen, wir haben solche nicht. Wir haben ja konvertierte anglikanische Pastoren und auch aus anderen evangelischen Gemeinschaften. Also in Ausnahmesituationen ist dies möglich, aber es sind eben Ausnahmesituationen. Und ich denke, dass es auch in Zukunft Ausnahmesituationen bleiben werden.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fassen wir nochmal zusammen. Der Pflichtzölibat ist in der Kirche eine sehr alte und geachtete Tradition, aber die eucharistische Not der Gemeinden lässt die Frage zu, ob die Kirche nicht für Priester, die aus dem Amt geschieden sind und jetzt zurückkehren wollen, eine Lösung finden könnte. Wir konnten in dieser Sendung nicht das ganze Thema Zölibat erschöpfend behandeln, sondern nur ein paar Teilaspekte antippen. Das letzte Wort gehört bei uns dem Papst, also dem damaligen Kardinal Ratzinger, der vor 10 Jahren im Gespräch noch auf einen Punkt besonders aufmerksam machte.
Dass jedenfalls nach dem, was jeder vor der Priesterweihe sagt, es keine Zwangszölibatäre gibt, sondern er nur dann angenommen wird, wenn er auch frei beides will. Und das ist jetzt natürlich die Frage, wie tief gehört beides zusammen? Ist der Wille, bloß das eine zu haben, nicht doch irgendwo auch eine niedrigere Ansicht vom Priestertum?